Millanton meets Bundesliga. Unsere große Vorschau auf die Saison 2024-25. Endlich ist es soweit. Der FC St. Pauli ist zurück in der Bundesliga. Für den Millanton ist das eine Premiere. Und so spricht Yannick in 19 Episoden mit Fans der anderen Bundesligisten, dem Team des VDS NDS und unserem Taktikexperten Tim. Viel Spaß!
Wir kommen zum VfB aus Stuttgart und ich freue mich sehr, auch hier eine neue Stimme bei unserem Format begrüßen zu dürfen. Moin Sarah.
Hi, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass du zugesagt hast und uns jetzt hier heute Abend oder mir heute Abend erstmal einiges über den VfB aus Stuttgart erzählen möchtest. Wenn Leute bei uns das erste Mal zu Gast sind, ist es bei uns üblich, dass sie sich ein bisschen vorstellen mit ein paar Standardfragen, die wir so uns so überlegt haben. Die da wären, wer bist du, was machst du sonst so und ja, warum ist es in deinem Fall der VfB Stuttgart?
Ja, gerne. Also ich bin Sarah, ich bin 25, wohne mittlerweile in Stuttgart. Ich bin aktuell noch Studentin, bin gerade in den Endzügen meines Masterstudiums, schreibe gerade meine Masterarbeit, habe Psychologie studiert. Bis hoffentlich Ende des Jahres bin ich fertig. Und ich bin VfB-Fan und aktuell kann ich sagen, das bin ich auch wieder gerne. Das war in den letzten Jahren nicht immer so schön. Genau, ich habe mich für den VfB entschieden. Ich glaube, alterstechnisch relativ spät. Das war irgendwie so 2010, 2011 rum. Da war ich irgendwie 11 oder 12. Was potenziell an meinem Geburtsort liegen könnte, weil ich tatsächlich in Baden geboren bin. Das hört man hier in Württemberg nicht ganz so gerne. Und tatsächlich in Hoffenheim aufgewachsen bin, beziehungsweise im Nachbardorf von Hoffenheim. Und da entsprechend immer nach Hoffenheim ins Stadion mitgenommen wurde von meinem Papa, was mich aber, ohne irgendwem zu nahe treten zu wollen, jetzt von der Atmosphäre her nicht ganz so abgeholt hat. Bis, ich meine, das war irgendwie im April 2011, der VfB da gespielt hat und ich mich in den Gästeblock verliebt habe. Also wirklich schockverliebt. Und mein Papa erzählt bis heute die Geschichte, wie ich dann so abends nach diesem Stadionbesuch zu ihm kam und gesagt habe, Papa, wärst du mir böse? Ich finde den VfB eigentlich schon cooler als Hoffenheim. Ja, und so bin ich beim VfB gelandet und habe dann zum Abi meine erste Dauerkarte gekriegt und bin ein paar Jahre aus Heidelberg gependelt nach Stuttgart und jetzt vor 4,5 Jahren tatsächlich schon nach Stuttgart gezogen und wohne hier jetzt in Laufreichweite vom Stadion und kann, glaube ich, getrost sagen, dass mich tatsächlich der Verein und die Menschen, die ich dadurch kennengelernt habe, tatsächlich sogar nach Stuttgart gebracht haben, aus Baden. Genau, und seit 5 Jahren jetzt podcaste ich auch über den VfB, wenn auch in letzter Zeit nicht mehr so aktiv beim Brustring-Talk. Ich glaube, das ist alles Relevante erstmal zu mir.
Okay, also dann kann man ja froh sein, dass der VfB dich da irgendwie gefunden hat und wie du schon sagst, ohne Hoffenheim da zu nahe treten zu wollen. Aber ich glaube, alle ZuhörerInnen werden uns da zustimmen, dass da in Stuttgart schon ein bisschen mehr los ist als in Hoffenheim. Und manchmal ist es ja einfach so, die Wege kreuzen sich irgendwie. Und ich bin auch nicht in Hamburg geboren, sondern die Wege, bis der FC St. Pauli und ich uns getroffen haben, waren auch ein bisschen länger. Von daher kann ich das ganz gut nachvollziehen, dass das alles ein bisschen länger gedauert hat. Gut, dann wissen wir jetzt, wie es bei dir dazu kam und könnten ja mal schauen, wie es bei unseren beiden Vereinen bisher so gelaufen ist. Die letzte Begegnung datiert aus der zweiten Bundesliga 2019-20 vom 20. Spieltag. Man trennte sich 1-1. Ja, ich kann mir mal so ein bisschen aus Nostalgiegründen erwähnen. Henk Fährmann hat damals noch für St. Pauli gespielt, erzielte damals das 1-0. Dann hat Mario Gomez in der 81. zum 1-1 ausgeglichen. Dabei blieb es dann, wie gesagt, auch. Ansonsten waren bei uns noch mit dabei Östigard, Miyaichi, Flum, Penny, Benatelli, Gyökeres. Bei euch stand Kobel im Tor, Endo war da, Clement, Förster, Massimo, Sosa, also wirklich Namen, die man wahrscheinlich mittlerweile, ja, die mittlerweile andere Namen, andere Wege eingeschlagen haben sozusagen. Ich weiß nicht, wenn du die Namen und das Spiel so Revue passieren lässt, hast du da noch Erinnerungen dran oder an die Namen, die ich erwähnt habe?
Ja, es ist krass. Es fühlt sich an wie ganz andere Zeitrechnung beim VfB, was es ja gefühlt auch war. Also aus der Startelf ist nur noch ein einziger Spieler noch beim VfB. Alle anderen sind weg. Jemanden wie Nate Phillips hatte ich schon fast wieder vergessen. Das war eine schwierige Zeit. Aber das waren die letzten Jahre insgesamt beim VfB. Und da war so viel Rotation drin, dass man wenig emotionale Bindung zu Spielern überhaupt aufbaut. Wataru Endo nehme ich da mal raus. Und Mario Gomez natürlich sowieso beim VfB. Ja, es ist krass. Ich habe echt so ein bisschen schockiert auf diese Startelf geguckt, als ich das Dokument gesehen habe. Ich dachte, wow, da hat sich echt ganz schön was verändert in den letzten Jahren. Das ist krass.
Ja, und wenn ich dich richtig verstanden habe in unserem Dokument, war das ja auch dein erstes Spiel bei St. Pauli, ne?
Ja, mein erstes und einziges, genau. Das war das vorletzte Auswärtsspiel noch vor der Pandemie. Das war so ein ganz spannendes Wochenende, weil da schon so langsam auch die Runde machte, dass es vermutlich erstmal, oder dass es sein könnte, dass da so eine Krankheit kommt oder ja, wegen der man vielleicht demnächst erstmal nicht mehr ins Stadion kann. Das war eine ganz interessante Atmosphäre irgendwie. Und tatsächlich, ja, mein erstes und einziges Mal in St. Pauli bis dahin.
Dann wird es ja höchste Zeit, dass du wiederkommst. Und da hast du ja auf jeden Fall dann nächste Saison die Gelegenheit zu. Und ja, jetzt haben wir schon gesagt, das ist gut 4 Jahre her, ein bisschen mehr, dass wir das letzte Mal oder dass unsere Vereine sich das letzte Mal sportlich gemessen haben. Was haben wir denn aus deiner Sicht verpasst? Was müssen wir über den VfB wissen, bevor wir jetzt hier wieder in die nächste Saison miteinander gehen?
Das ist, also ich habe es ja eben schon gesagt, das fühlt sich an wie eine andere Zeitrechnung. Also nicht wie nur 4 oder 4,5 Jahre. Du hattest mich gebeten, irgendwie so 3 Schlagwörter oder Fakten zu nennen. Und ich habe dir geantwortet, das ist unmöglich. Beim VfB ist immer was los. Und die letzten Jahre waren so turbulent. Also in dem Jahr der letzten Begegnung stand am Ende der Saison der Aufstieg. Dann gab es irgendwie noch eine unspektakuläre Saison. Dann hatten wir jetzt 2022 und 2023 den Klassenerhalt wirklich ganz kurz vor Schluss. Also 2022 mit einem legendären Heimspiel gegen Köln. Mit Tor durch Wataru Endo in der 92. Minute zum Klassenerhalt, wo mal kurz ganz Stuttgart eskaliert ist. Und eben letztes Jahr den Klassenerhalt in der Relegation gegen den HSV. Und dann dieses letzte Jahr, was ich noch nicht realisiert habe, was ich dir auch noch nicht so ganz erklären kann. Denn der VfB ist Vizemeister geworden letzte Saison. Und aus meiner Sicht sicherlich auch Fan brillentechnisch etwas eingefärbt, aber ich glaube aus sportlicher Sicht völlig verdient. Und nach ein paar Jahren mehr oder weniger Fahrstuhlmannschaft, Relegation, knappe Klassenerhalte, spielen wir Champions League nächste Saison. Und ich finde es unglaublich, diesen Satz mal in einem Podcast zu sagen. Aber ja, tatsächlich wurden wir letztes Jahr plötzlich Vizemeister und das ist sehr, sehr spannend, was jetzt nächste Saison passiert, weil man weiß es wirklich nie beim VfB. Vor der Saison hat wirklich niemand in Stuttgart, auch der größte Optimist, nicht damit gerechnet, was da im letzten Jahr passiert ist bei uns.
Das glaube ich dir absolut. Und wenn man ehrlich ist, dann würden ja die Punkte oder die erreichten Punkte auf jeden Fall in anderen Jahren hätten die wahrscheinlich zur Meisterschaft gereicht. Und dann gab es ja einfach nur noch diese Übermannschaft aus Leverkusen, wenn man jetzt das rein sportlich sieht, die ja wirklich fast alles gewonnen hat und an der einfach kein Vorbeikommen war in der abgelaufenen Spielzeit. Von daher ist ja der Vizemeistertitel dann auch sehr schön, aber es hätte sicherlich auch in anderen Saisons noch mehr sein können. Aber wenn ich dir gerade so zuhöre, ist das ja auf jeden Fall etwas, mit dem du anscheinend null gerechnet hast nach der Zeit, die davor lag. Ja. War sicherlich ganz, ganz Stuttgart euphorisiert und begeistert und freut sich jetzt auf die Champions League.
Ja, unglaublich. Also wirklich, klar, es gab diese Mannschaft aus Leverkusen, was sehr ärgerlich ist, weil, wie du sagst, in vielen anderen Jahren wäre man Meister geworden. Und nicht nur Meister, wir sind ja auch im Pokal gegen Leverkusen ausgeschieden. Ich werde mich jetzt nicht erneut über Schiedsrichterentscheidungen echauffieren, aber ich glaube, dass auch ein Pokalsieg in diesem Jahr so leicht oder wie nie gewesen wäre, wenn man sich anschaut, wer da noch gespielt hätte. Also es ist so ein kleines bisschen, guckt man schon und denkt, es hätte auch eine Meisterschaft und ein Pokalsieg sein können. Aber ganz ehrlich, nach all dem, was die letzten Jahre war, ist es einfach nur Balsam für die Seele gewesen. die letzte Saison. Es war sehr, sehr heilsam. Es war, glaube ich, kollektive Gruppentherapie, gerade in der Cannstatter Kurve oder im Neckarstadion allgemein letztes Jahr.
Das glaube ich dir sofort. Und dann sind wir ja direkt schon bei den Menschen sozusagen, die der VfB bewegt und diese mit dem VfB halten. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit in die, ja, in die Fanszene und in die Stadt. Wie müssen wir uns das vorstellen? Welchen Stellenwert hat der VfB in der Stadt? Und was kannst du uns über die aktive Fanszene sagen?
Ich würde behaupten, also ich habe ja auch zumindest noch so eine halbe Außensicht als zugezogene Person. Und ich würde behaupten, der VfB hat einen sehr, sehr großen Stellenwert in der Stadt. Ich meine, der Verein ist riesengroß. Es gibt natürlich den Stadtrivalen mit den Stuttgarter Kickers, die aber ehrlicherweise seit vielen Jahren sportlich so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit versunken sind, jetzt auch wieder den Aufstieg in die dritte Liga verpasst haben. Von dem her ist der VfB hier in der Stadt riesig präsent, natürlich jetzt in diesem Jahr nochmal viel, viel mehr. Also diese Champions League Qualifikation und Vizemeisterschaft hat da natürlich jetzt gerade nochmal viel zu beigetragen. Man sieht plötzlich wieder ganz, ganz viele Menschen im VfB-Trikot plötzlich in der Stadt. Also ich glaube, ja, die Präsenz vom VfB ist enorm. Stuttgart ist natürlich auch einfach eine große Stadt und die Anhängerschaft ist groß. Also es gibt jetzt natürlich auch ein Stück weit jetzt dem Aufschwung der letzten Saison zu verdanken, aber der VfB hat mittlerweile über 100.000 Mitglieder. Es ist ein großer Verein mit einer, um dazu überzuleiten, mit einer auch sehr aktiven Fanszene. Also ich finde es immer so ein bisschen schwierig, von außen so über die Fanszene zu berichten, weil ich mir das gar nicht anmaßen möchte, dass ich von außen so richtig über die Fanszene berichten kann. Aber aus einer Außenperspektive, haben wir in Stuttgart meiner Meinung nach eine sehr, sehr aktive Fanszene. Eine sehr beeindruckende Fanszene, finde ich. Wie gesagt, ich habe mich damals in den Gästeblock verliebt. Sicherlich nicht in die sportlichen Leistungen der Mannschaft. Ich glaube, das geht vielen so. Also es gibt, ich glaube, die beiden größten Gruppierungen, die man so nennen kann, sind einmal das Kommando Cannstatt, die, glaube ich, auch zu den ältesten Ultra-Gruppierungen überhaupt in Deutschland gehören. Und den Schwabensturm gibt noch mehr, aber ich denke, das sind so die zwei größten Gruppen, die sehr aktiv sind auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also sowohl stimmungstechnisch als auch vereinspolitisch, als auch was so soziales Engagement angeht. Also das ist was mich persönlich an unserer Fanszene sehr beeindruckt oder was ich sehr schön finde, dass es eben ganz, ganz viele soziale Aktionen gibt im Sinne von Spendensammlungen. Zu Corona-Zeiten gab es eine Einkaufshilfe für ältere Menschen. Es gibt jedes Jahr zum Beispiel einen Kalenderverkauf, bei dem der ganze Erlös an gute Zwecke geht. Es gibt Losverkäufe, es gibt Kleidersammlungen, Adventskalenderverkäufe und. Aktionen mit der Aufrufe für die DKMS, all solche Sachen. Ich weiß nicht, da habe ich tatsächlich nicht den Einblick, wie das so in anderen Fanszenen ist. Aber das finde ich bei unserer Fanszene sehr, sehr beeindruckend und sehr, sehr schön zu sehen, dass da eben so viel Gutes auch passiert. Und jetzt so rein, also wenn man ins Stadion reinguckt, ich denke, das, wir haben es ja vorhin schon kurz gesagt, die Stimmung in Stuttgart ist gut. Natürlich dieses Jahr jetzt besser denn je, zumindest besser, als ich sie erlebt habe. Ich denke, klar hängt das mit sportlichen Erfolg zusammen, aber die Fanszene und auch generell die Anhängerschaft beim VfB war immer da, auch in den ganzen letzten Jahren. Wie gesagt, die Stimmung ist großartig. Es gibt so viele beeindruckende Choreos die letzten Jahre, von denen man vielleicht mal Bilder gesehen hat. Der VfB lag immer relativ hoch, auch in der Tabelle der meisten Auswärtsfahrenden. Letzte Saison sogar auf Platz 1. Es herrscht ganz, ganz viel Liebe für diesen Verein und ich bin super, super beeindruckt und habe ganz viel Respekt davor, wie viele Menschen im Rahmen der aktiven Fanszene so viel Zeit und Energie da reinstecken, sowohl in Choreografien als auch in soziale Aktionen, als auch darin, einfach diesen Verein lebendig zu halten, weil, wie gesagt, die letzten Jahre waren sportlich schwierig und ich glaube, ganz viele Menschen, inklusive mir, wären vielleicht nicht so beim VfB geblieben, wenn man nicht wüsste, die Stimmung ist toll und die Stimmung in der Kurve ist schön und man hat dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und wie gesagt, auch das vereinspolitische Engagement der aktiven Fanszene ist sehr, sehr hoch. Man hat super wichtige Reden auch auf den Mitgliederversammlungen. Bei uns steht jetzt in 3 Tagen also jetzt am kommenden Sonntag die nächste wichtige Mitgliederversammlung an, zu der sich dann auch ganz viel positioniert wird seitens der Fanszenen. Und wie gesagt, ich habe da riesen Respekt vor, wie viel Zeit da reinfließt. Ich glaube, es war immer so, weil auch vereinspolitisch waren die letzten Jahre und Jahrzehnte beim VfB schwierig. Aber ich habe schon das Gefühl, die Anhängerinnenschaft allgemein, aber gerade auch die aktive Fanszene, gibt diesen Verein nie auf. Egal was war, sportlich wie vereinspolitisch. Es gab letztes Jahr oder letzte Saison auch verschiedene Protestaktionen und Demos gegen Präsidium und Aufsichtsrat. Das würde zu weit führen, das jetzt zu erklären. Aber ich denke, es ist sehr eindrücklich, dass auch in sportlich sehr erfolgreichen Zeiten immer ein Auge drauf gehabt wird, dass der Verein eben in erster Linie den Fans gehört bei uns. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt bestimmt ganz, ganz viel Wichtiges vergessen und komme gleichzeitig total so ins Schwärmen. Ich glaube, man merkt es auch, weil das für mich immer der Grund war, sich in den VfB zu verlieben und beim VfB zu bleiben, diese Stimmung mitzunehmen. Ich selber, wie gesagt, bin weit weg von der aktiven Fanszene, aber stehe zumindest in der Kurve und genieße das einfach sehr, dieses Gefühl und diese Stimmung und dieses im letzten Jahr die kollektive Gruppentherapie, aber auch in den Jahren davor dieser Zusammenhalt, den man in der Kurve hat und zu spüren, wie vielen Menschen dieser Verein so, so viel bedeutet. Ich kann nicht einschätzen, wie das im Vergleich zu anderen Vereinen ist. Das möchte ich mir auch gar nicht anmaßen, aber man spürt sehr, sehr, sehr viel Liebe für den Verein oder eine sehr, sehr viel Hassliebe vielleicht auch manchmal für den Verein, sowohl in der Stadt als auch im Stadion, als auch gerade in der Kurve. Das ist was für mich persönlich sehr, sehr eindrücklich und prägend ist und diesen Verein auch sehr, sehr doll ausmacht.
Okay, wow, ein flammendes Plädoyer für die Fans des VfB Stuttgart und ihre Aktionen und so. Und ja, also ich denke, man hat verschiedenste Aktionen auch von anderen Vereinen mitbekommen. Ich weiß, also zu Corona-Zeiten gab es auch hier von unseren Ultras ganz viel Aktionen im Viertel und ja, ist ja auch gar nicht immer so wichtig, das von anderen Fanszenen mitzubekommen. Ist natürlich immer spannend zu hören, wer macht da was und so, aber letztendlich macht man das ja nicht, also gerade solche Aktionen. Klar, eine Choreo, wie du ansprichst, die schön groß und geplant ist, die ist für die Öffentlichkeit gedacht, aber alles, was so im Hintergrund passiert, was eigentlich für den Verein passiert, ist ja gar nicht dafür gedacht, dass andere Fanszenen sagen, boah, wow, guck mal, was die alles machen, sondern das macht man ja eher für sich oder für sein Viertel oder für seine Stadt. Und von daher ist es ja auch gar nicht verwerflich oder musst du dich auch gar nicht rechtfertigen, da nicht keinen Einblick zu haben, weil das ja gar nichts ist, wo man da so unbedingt das Augenmerk drauf hat. Aber man hat jetzt, glaube ich, schon deutlich bei dir rausgehört, weshalb ja, du dein Herz irgendwann mal an den VfB verloren hast. Und dann ist es ganz schwierig eigentlich, weil man selber so ein Leuchten in den Augen kriegt, quasi, wenn man während deiner Worte so an seinen eigenen Verein denkt und denkt, ach ja, Mensch, ja, weil ich meine, ich bin Fan vom FC St. Pauli, ne? Das war jetzt bis zum Aufstieg oder auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten und viele Leute, die noch länger hingehen, so, das war jetzt nicht immer ein Augenschmaus, was da geboten wurde, so. Und ich kann aber mit diesem Punkt absolut mitgehen, dass es nicht nur das Geschehen auf dem Rasen ist, sondern auch die Menschen drumherum, wo man sich überall einbringen kann, wie man alles kennenlernt an tollen Personen und so, die das ausmachen, dass es viel mehr ist als Fußball und ja, aber ich glaube, bevor wir jetzt hier zu sehr ins Schwärmen geraten, gehen wir mal ein bisschen weiter im Text. Stuttgart ist nun wirklich sehr, sehr weit weg geografisch von Hamburg. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass einige, die dann zum Auswärtsspiel bei euch fahren wollen, das vielleicht auch zumindest mit einer Übernachtung oder so verbinden. Und dann kannst du uns ja nochmal kurz mitnehmen, neben dem Stadion, das du gerade schon so kurz skizziert hast, was könnte man sich noch anschauen, wenn man jetzt, sage ich mal, sag mal, wir spielen 15:30 auf den Samstag und man sagt, okay, wir hängen den Sonntag noch dran. Was könnte man sich dann am Sonntag noch anschauen? Was ist sehenswert in und um Stuttgart?
Also ich möchte als erstes den Satz sagen, den, glaube ich, jeder Mensch aus einer Großstadt, der seine Stadt liebt, immer sagt, nämlich an den richtigen Ecken ist es wirklich schön. Wirklich, versprochen. Weil, wenn ihr anreist mit der Bahn nach Stuttgart oder auch mit dem Auto, aber vor allem, wenn ihr mit der Bahn kommt, dann landet ihr erstmal an dem völlig unsäglichen Stuttgart 21 Baustellenbahnhof. bitte nicht abschrecken lassen. Stuttgart hat wirklich schöne Ecken. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, weil so die klassischen Tipps, die ich hätte, der Fernsehturm oder der Schlossgarten oder sowas, die wirklich schön sind, sind vielleicht nicht ganz geeignet, insofern, dass ihr am letzten Wochenende vor Weihnachten hier spielt. Was ich dann aber sehr empfehlen kann, ist der Stuttgarter Weihnachtsmarkt. Der ist wirklich schön. Oder wer Zeit hat, ich würde empfehlen, nach Esslingen rüberzufahren. Das ist nicht weit, das grenzt direkt an Stuttgart. Da gibt es einen riesigen, sehr, sehr schönen Weihnachts- und Mittelalter-Weihnachtsmarkt. Ist vielleicht für so ein Weihnachtswochenende mehr geeignet. An so klassischen Stuttgarter Sehenswürdigkeiten, wie gesagt, der Fernsehturm, der Schlossgarten mit dem alten und neuen Schloss sind so die Klassiker. Grundsätzlich ist es so, Stuttgart liegt im Kessel. Das heißt, sobald man an die Ränder der Stadt kommt, ist man sehr im Grünen. Hier ist ganz viel. Also es ist Weinbaugebiet, es sind Weinberge. Ich selber wohne in Untertürkheim, was wie gesagt ans Stadion grenzt, eigentlich sehr von Mercedes dominiert ist. Aber ich wohne trotzdem direkt an den Weinbergen. Also wenn man so ein bisschen an die Ränder der Stadt fährt, ist super schön grün. Inwiefern man das im Dezember genießen kann, ist die Frage. Eigentlich wäre meine Herzensempfehlung, die Grabkapelle auf dem Rotenberg, da kann man ganz gut hochlaufen. Das ist von Untertürkheim aus nicht weiter hochzulaufen und man hat einen Blick über die ganze Stadt. Super schön, ist natürlich wetterabhängig, ne? Ist klar, oben gibt's Wein, grundsätzlich Stuttgarter Weine sind auch immer eine gute Idee. Genau, und wer sich vielleicht, also wer die ganz klassische Stuttgart-Experience haben will und sich für Autos interessiert, meins ist es nicht, aber man kann es natürlich erwähnen, also gegenüber vom Stadion ist das Mercedes-Museum und in Stuttgart findet man natürlich auch das Porsche-Museum, weil Mercedes und Porsche natürlich hier die beiden großen dominierenden Automobilhersteller sind, die den VfB ja auch sponsern und ja, also wen das interessiert, die beiden Museen sind, glaube ich, für AutoliebhaberInnen auch ganz spannend. Ja, ich glaube, das wäre so alles. Es ist, wie gesagt, ein bisschen schwierig, Tipps zu geben für den Dezember. Ich würde den Weihnachtsmarkt mitnehmen und so ein bisschen an die Ränder der Stadt fahren. Vielleicht der Höhenpark am Killesberg ist auch sehr schön, weil man dann eben schön über die Stadt gucken kann. Und vielleicht auch sieht, was ich meine mit an den richtigen Ecken ist es wirklich schön. Wirklich.
Ja, das ist ja ein bisschen das Dilemma, dass man einfach, ne, wenn man viel auswärts fährt und dann nicht so viel Zeit mitbringt, logischerweise, wenn man eigentlich immer nur zum Spiel und wieder zurückfährt, dass man dann eben nur meistens die Bahnhöfe kennt. Und da ist, ja, muss ich dir ehrlicherweise zustimmen, der Stuttgarter Bahnhof ist gerade nicht das beste Beispiel. Ich habe jetzt gerade mal, weil mir das so ganz persönlich am ehesten so als Stichwort zusagt, diese Grabkapelle mal gegoogelt. Das geht auf die Zeit von König Wilhelm I. zurück, der die errichten lassen hat. Und ich sag mal, als HamburgerIn ist man ja jetzt gewohnt, dass es jetzt nicht mehr das beste Wetter ist. Und wenn es jetzt nicht gerade Minusgrade hat, aber wann hatten wir das letzte Mal im Dezember irgendwie krasse Minusgrade?
Das stimmt, ja.
Kann man da, glaube ich, zumindest einen kleinen Abstecher hinmachen. Man kann sich wahrscheinlich nicht mit einem Wein raussetzen, aber man kann zumindest mal ein bisschen spazieren. So. Das klang für mich jetzt gerade ganz, ganz charmant.
Es wäre meine Herzensempfehlung. Ich wohne da auch ums Eck, also ich sehe die Grabkapelle von meinem Fenster aus. Und also Rotenberg, der Stadtteil von Stuttgart, ist auch der, in dem die, oder einer der Stadtteile, in der so reichere Menschen ihre Häuser kaufen. Wie gesagt, man hat einen schönen Blick über die Stadt. Es ist total grün. Es gibt da so ein paar nette Lokale, in der man auch drin sitzen kann. Beziehungsweise es gibt das Rodenberger Weingärtle. Da kann man quasi so wie in so einem Wintergarten sitzen und über ganz Stuttgart gucken beim Wein trinken, ohne dass man draußen sitzen muss. Und sieht eben auch die Grabkapelle. Das ist so ein Eck, wo ich finde, an dem sieht man auch, ja, wie schön diese Stadt sein kann.
Okay, speichern wir uns ab für unsere eventuell längere Auswärtsfahrt und ich werde es auch in den Shownotes verlinken. Sarah, in Anbetracht der Zeit müssen wir ein bisschen auch im Programm voranschreiten. Du hast das Stadion eben schon angesprochen, dann nimm uns doch mal mit. Ja, ohne dass du es ins Sendungsdokument schreiben musst, es war mir klar, dass man eigentlich nur Neckarstadion sagt. Es trägt nun mal einen anderen Namen, aber von 1949 bis 1993 hieß es auch tatsächlich so. Knapp 60.500 Menschen passen rein, was ich ganz schön fand, Ihr habt 170 Rollstuhlplätze, dazu noch 30 Plätze für Sehbehinderte mit Live-Reportage, fast 18.000 Parkplätze rund um die Arena. Und ja, das wären so Basic Facts, die ich mir so ein bisschen zusammen recherchiert habe. Aber nimm uns mal mit, was ist das Neckarstadion für dich? Und bitte nicht, auch wenn es schwerfällt, nicht zu sehr in Schwärmen geraten.
Nee, ich glaube, das muss ich auch gar nicht unbedingt. Also das mit den 170 Rollstuhlplätzen ist sehr, sehr schön. Die gibt es tatsächlich in der Anzahl auch erst seit kurzem. Also das Stadion wurde aufgrund der EM umgebaut letzte Saison. Wir hatten einen großen Teil der Saison keine Haupttribüne, weil der eben umgebaut wurde. Ja, was ist das Neckarstadion? Letztendlich das, was das Stadion des eigenen Vereins, glaube ich, immer ist. So ein bisschen das eigene Wohnzimmer zu Hause. Ein Ort, mit dem man ganz, 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 ganz viel verbindet. Ich finde es total, total schwer, das so in Worte zu fassen. Man hat halt eben seinen Platz, zu dem man zurückkommt. Alle zwei Wochen. Ich finde, es ist ein schönes Stadion. Aber ich denke, auch das ist immer die Vereinsbrille, natürlich. Ja, ich glaube, ich kann gar nicht so viel zum Stadion sagen, außer dass es ja ein Ort ist, ein schöner Ort ist, ein Zuhause ist, ein Wohlfühlort ist, auf jeden Fall. Ich glaube, der Gästeblock ist nicht ganz so beliebt. Das weiß man natürlich als Heimfan nicht immer. Aber so die Heimkurve ist schon toll. Ist schon schön. Und es gibt, ich glaube, das ist einzigartig in Deutschland, das betrifft mich nicht, aber das fasziniert Menschen, die zum VfB kommen manchmal. Ich glaube, es ist das einzige Stadion in Deutschland, wo du auf den Herrentoiletten vom Pissoir aus noch das Spiel sehen kannst, weil da so Sichtschlitze eingebaut sind, dass du beim Pinkeln das Spielfeld sehen kannst. Das ist ein random Fun Fact, den ich aber lustig finde.
Ich glaube, das habe ich bei den Wochenendrebellen mal gelesen.
Ja, also, genau, ja, genau.
Dass die in Stuttgart waren und dann war Jason davon ganz begeistert, weil er sich ja auch immer aus überfüllten Situationen zurückzieht und dann zumindest von der Toilette in einem Rückzugsort das Spiel verfolgen konnte. Stimmt, jetzt der klingelt ganz dunkel.
Stimmt, was. Das wurde da erwähnt. Ja, da habe ich mich drüber gefreut.
Ja, das glaube ich. Ich sag mal so, also in dem ersten Buch, sie haben mittlerweile ein zweites rausgebracht, in dem ersten Buch kommen die Toiletten bei St. Pauli, zumindest im Gästeblock, nicht so gut weg, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, was so Anreise und so angeht, da kannst du uns ja vielleicht nochmal irgendwie eine Verlinkung oder mir zukommen lassen, die ich dann einfach in die Shownotes packe, wenn man da rausfinden möchte, wie man am besten anreist. Es gibt auf jeden Fall, wenn ich das jetzt so überfliege, in unserem Sendungsdokument zahlreiche Möglichkeiten und das ist, glaube ich, dann etwas, was man dann lieber, glaube ich, recherchiert, wenn es wirklich akut wird sozusagen. Also wir sind jetzt im Juli und wie du schon gesagt hast, kurz vor Weihnachten kommen wir erst zu euch. Von daher kann man das sicherlich im Nachgang sich dann nochmal anschauen oder sich ein Lesezeichen machen im Browser seiner Wahl, wie man denn dann nach Stuttgart kommt. Genau, Gästeblock hast du gesagt oder hast du mir geschrieben, die Richtung deines Wohnorts unter Türkheim. Haltestelle ist dann Neckarpark. Und dann könnten wir vielleicht noch mal kurz aufs Essen und Trinken kommen, was ja auch nicht ganz unwichtig ist, auch wenn man vielleicht jetzt zur Weihnachtszeit dann vielleicht das ein bisschen eingeschränkt ist aufgrund der Kälte.
Das stimmt. Zur Weihnachtszeit gibt es Glühwein im Stadion tatsächlich. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie das Angebot im Gästeblock ist im Vergleich zum Heimbereich. Grundsätzlich gibt's mal Glühwein. Also biertechnisch gibt's bei uns Stuttgarter Hofbräu. Es gab lange Kombacher. Jetzt seit ein paar Jahren gibt's immerhin mittlerweile ein lokales Bier. Über Geschmack lässt sich streiten. Ich find's trinkbar. Kommt natürlich drauf an. Catering beim VfB ist so ein bisschen schwierig. Also wenn das Catering im Gästeblock so ist wie im Heimbereich, kann ich jetzt keine leidenschaftliche Empfehlung dafür aussprechen, da Geld auszugeben. Ich denke, das Klassischste, was man im Stadion essen kann, was es auf jeden Fall auch im Gästeblock gibt, ist eben die klassische rote Wurst im Weckle. Das ist ganz traditionell in Stuttgart, eine Wurst, die innen noch so ein bisschen kalt ist und außen verbrannt, obwohl sie gekocht wird. Keine Ahnung, wie sie das machen. Jedes Mal. Aber für fleischessende Personen wäre das wahrscheinlich der Klassiker. Ansonsten gibt es, glaube ich, nichts Außergewöhnliches über das Stadion-Catering zu berichten, weil es einfach jetzt nicht so gut ist.
Ding Dong, Werbung. In den Stadien der Bundesliga gibt es die unterschiedlichsten Biere. So auch bei unserem Partner, der Cervida Kreativbrauerei aus Hamburg. Ob Lager, Pale Ale, Stout, Porter oder Helles, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und das mit oder ohne Alkohol. Schaut doch einfach mal auf kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise, vorbei und macht euch selbst ein Bild. Cervida und das Team des VDS-NDS wünschen euch eine tolle Saison. Und denkt bitte daran, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende.
In manchen Blöcken gibt es sowas wie Stadionmaultaschen, was natürlich klassisch schwäbisch ist. Ich weiß aber nicht, ob es die im Gästeblock auch gibt. Meine persönliche Empfehlung wäre, es irgendwo, also kehrt danach, nach dem Spiel irgendwo ein in irgendein klassisches schwäbisches Restaurant und probiert da irgendwie sowas Klassisches wie Linsen mit Spätzle, Maultaschen. Es gibt so gutes schwäbisches Essen, aber Stadionessen eher schwierig. Also ich würde das... Es ist teuer und dafür jetzt nicht so gut, ehrlich gesagt.
Ja. Du musst das Catering auch nicht rechtfertigen. Ich glaube, da ist das Neckarstadion nicht das Einzige, wo jetzt das Essen ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Und wie schon gesagt, ne, wenn man wirklich ein bisschen länger da verbringt und sei es nur, dass der Zug ein bisschen später abfährt als direkt nach dem Spiel, dann kann man sicherlich auch danach noch oder man reist frühzeitig an und geht davor noch was essen. Schauen wir doch mal auf die Baustellen, die, also damit meinen wir jetzt nicht den Hauptbahnhof, sondern
das ist die größte, ja.
Die können wir vielleicht mal außen vor lassen, sondern die Baustellen, die du bei deinem Verein siehst, du hast schon gesagt, ne, Vizemeisterschaft, in anderen Saisons wäre das die Meisterschaft gewesen von den Punkten her. Aber was muss dein oder woran muss dein Verein in der kommenden Saison arbeiten, deiner Meinung nach?
Ich glaube, dass ein großes Problem ist oder ein ganz großes Ding ist, dass man diese letzte Saison nicht zu hoch hängt. In all der Euphorie, die man gerade hat und die man auch völlig zu Recht hat, weil es wirklich eine tolle Saison ist. Aber manchmal fällt es ein bisschen schwer, in Stuttgart demütig zu bleiben, trotz vielen schwierigen Jahren. Und ich verstehe auch, wo es herkommt. Aber ich denke, wir haben trotzdem eine schwierige Saison vor uns. Mit dreifach Belastung mit der Champions League. Ich glaube immer noch nicht, dass ich das sage, aber es ist faktisch so. Ich glaube nicht, dass sich diese Wahnsinnssaison wiederholen lässt auf die Art. Ich persönlich wäre sehr, sehr dankbar, wenn wir in der Bundesliga eine entspannte Saison spielen, an der am Ende irgendwie Platz 7 oder 8 steht. Ja, letztendlich ist trotzdem der Klassenerhalt noch das wichtigste Ziel. Und ich glaube, nachdem die Baustelle der Haupttribüne jetzt endlich erledigt ist und das Stadion wieder vollständig benutzbar ist oder umgebaut ist, ist die größte Baustelle oder die größte Herausforderung für die Saison, das jetzt einfach zu genießen. Also es gibt in Stuttgart diesen, ich weiß gar nicht mehr, wer damit angefangen hat. Ich glaube, es war Wolfgang Dietrich, der ehemalige Präsident. Dieses Unwort des schwierigen Umfeldes. Aber so ein bisschen neigt man in Stuttgart schon zum Bruddeln. Das hören wir alle nicht gerne, aber es ist wahr. Und ich glaube, die größte Herausforderung wird diese Saison und diese Champions League-Hymne im Neckarstadion und alles, was nächstes Jahr passiert, einfach zu genießen und nicht vorschnell in Panik zu verfallen, wenn man eben nicht Vizemeister wird, sondern hoffentlich mal einfach eine unspektakuläre Saison spielen kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig für nächstes Jahr. So atmosphärisch, sportlich muss man natürlich schauen. Natürlich sind so 2, 3 Schlüsselspieler weggefallen mit Ito zu Bayern und Waldemar Anton und Ciro Guirassy zu Dortmund. Letztendlich aber auch nicht so viele, wie befürchtet wurde. Also außer den 3 ist jetzt nicht wirklich jemand gegangen bis jetzt. Dafür ist mit Demirovic, glaube ich, ein wirklich, wirklich guter Guirassy-Nachfolger da. Ich glaube, sportlich kriegt man das kompensiert irgendwie. Genau. Und vereinspolitisch, wie gesagt, am Sonntag steht die Mitgliederversammlung ein. Ich glaube, es ist wichtig, da auch wieder Ruhe reinzubringen, um dieses bisschen absurde Bild von sportlich läuft's gut, aber auf den Rängen steigt schwarzer Rauch auf und sind Trillerpfeifen-Proteste und so weiter gegen die vereinspolitischen Zustände. Ich denke, es ist wichtig, da in irgendeiner Form jetzt wieder Ruhe reinzubringen. wieder Ruhe reinzubringen, als wäre jemals welche drin gewesen, aber Ruhe reinzubringen, um hoffentlich einfach mal ein unspektakuläres Jahr in Stuttgart zu erleben. Ein unspektakuläres Jahr mit Champions League.
Okay, also doch schon noch ein bisschen was zu tun. Und das, also das mit diesem schwierigen Umfeld habe ich auch schon mitbekommen, dass das ab und zu so verlautbart wurde. Und vielleicht muss man kurz für die Leute, die nicht wissen, was das heißt. Also Brodeln ist sowas wie Meckern.
Ah, ja, Entschuldigung.
Also mir war das klar, aber vielleicht nicht jedem oder jeder, die zuhören. Aber ich glaube, aus dem Kontext konnte man sich erst schließen. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber noch einmal erwähnen. Dann, ja, das ist so ein bisschen die Krux einer solchen Saisonvorschau. Ne? Man sucht sich 17 Gäste zu den gegnerischen Vereinen und überlegt, wann spricht man miteinander. Und dann entweder kommt am Tag darauf der Top-Stürmer und alles ist eh wieder super, wo man sich vorher Sorgen gemacht hat. Oder ja, dann ist die Mitgliederversammlung und wahrscheinlich könnten wir nächste Woche reden und alles wäre wieder ganz anders. Weil, wie du gesagt hast, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, was alles passiert und wo man aufhören soll, weil eigentlich andauernd was los ist. Von daher könnten wir wahrscheinlich uns täglich zusammenschalten und überlegen, was los ist. Aber nimm uns doch mal kurz vielleicht so als Rausschmeißer, ohne das negativ zu meinen, mit: Was sind die wichtigen Themen der MV und welches Reiseutensil gibst du dem VfB für die kommende Saison mit in den Koffer oder die Reisetasche oder wie auch immer?
Du erwischst mich jetzt ein bisschen kalt, weil ich nicht ganz auswendig dir sagen kann, weil ich mich ein bisschen vereinspolitisch rausgenommen habe dieses Jahr. Letztendlich gibt es Abwahlanträge es gibt drei Personen im Präsidium. Eine Person, Christian Riedmüller, ist im Laufe der Saison nach den Protesten bereits zurückgetreten. Und es gibt jetzt eben Abwahlanträge für Klaus Vogt als Präsidenten und Rainer Adrian als zweites Präsidiummitglied. Aber größer vereinspolitisch mag ich gar nicht einsteigen, weil ich, bin ich dir ganz ehrlich, das im letzten Jahr so ein bisschen ignoriert habe und mich aufs Sportliche konzentriert habe, weil ich das wirklich angenehmer und schöner fand.
Alles gut, das reicht, glaube ich, als kurze Stichpunkte.
Ich glaube auch, wer sich da intensiver mit beschäftigen will, findet da ganz, ganz, ganz viele VfB-Podcasts und Blogposts und Stellungnahmen. Und also da kann man sich tagelang reinlesen, wer möchte. Ich möchte nicht, aber wer möchte, das geht. Genau. Und das Reiseutensil. Ja, ich habe aufgeschrieben, ich muss mich noch um meinen Reisepass kümmern, falls man zum Beispiel in England spielen würde. Immer noch unglaublich, dass ich das sage. Irgendwas gegen Flugangst und ganz, ganz viel Euphorie und Geduld. Und ich glaube, es ist kein direktes, konkretes Reiseutensil. Aber ich glaube, das Wichtigste, was man für die nächste Saison als VfB-Fan mitnehmen kann, ist einfach zu genießen. Zu genießen, die Champions League-Hymne im Neckarstadion zu hören, weil wer weiß, wann wir die wieder hören. Wir wissen, wie lang es her ist. Zu genießen, international fahren zu dürfen oder fliegen zu dürfen sogar. Ich glaube, dieses im Moment leben und einfach mitnehmen ist das Wichtigste, was wir mitnehmen können. Weil es ist Stuttgart, es ist der VfB, es wird irgendwas passieren, wir werden wieder genug zu brudeln haben. Und ich glaube, es ist wichtig, so viel zu genießen wie möglich. Man ist immer so ein bisschen pessimistisch als VfB-Fan, aber wenn man den so ein bisschen zurückstecken kann, den Pessimismus, ist es, glaube ich, das Wichtigste fürs nächste Jahr.
Alles klar, dann ist die Frage, ob überhaupt noch für was anderes Platz bleibt im Koffer als dafür, aber ja. Kann ich vollkommen nachvollziehen, einfach zu genießen, wie es gerade ist und sich nicht drum zu sorgen, was vielleicht in der Saison darauf passieren möchte, könnte, dann zu brudeln. Dafür ist ja danach immer noch Zeit. Sarah, ich danke dir für deine Zeit erstmal für heute und für die Einblicke, die du uns in ja, die für auch VfB-Fanseele gegeben hast sozusagen. Und ja, wünsche dir erstmal bis dahin noch eine schöne Sommerpause und ja, wir sehen uns und hören uns spätestens kurz vor Weihnachten wieder, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke auch für deine Zeit.
Sehr gerne. Danke dir. Mach's gut.
Ciao.
Und so endet diese Episode von Millanton Meets Bundesliga. Alle weiteren Folgen findet ihr bei uns im Blog auf millanton.de oder im Podcatcher eurer Wahl. Jeden Tag um 19.10 Uhr erscheint ein Gespräch. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch eine tolle Saison. Forza St. Pauli!
Ich